Deutschland, deine Schulden.
Hashtag Volatility, der Anlagepodcast. Mit Thomas Altmann, Leiter des Portfolio-Managements bei QC Partners.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hashtag Volatility. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Deutsche Bundestag hat zugestimmt. Jetzt steht nur noch die Zustimmung des Bundesrats aus. Dann darf Deutschland jede Menge neue Schulden machen. Wie viele neue Schulden es am Ende tatsächlich sein werden, das ist allerdings noch nicht ganz klar. Fest steht, dass das Sondervermögen für Infrastruktur 500 Milliarden Euro umfassen soll. Nehmen wir uns an der Stelle kurz Zeit, um genauer zu beleuchten, was ein Sondervermögen eigentlich ist. Auch wenn der Name Sondervermögen lautet, das Sondervermögen wird über Kredite finanziert. Aus diesem Grund hat der Bundesrechnungshof den Namen Sondervermögen schon in der Vergangenheit kritisiert und würde stattdessen lieber den Namen Sonderschulden sehen. Sondervermögen werden wirtschaftlich getrennt vom übrigen Bundeshaushalt verwaltet und abgerechnet. Angelegt werden sie für klar definierte Zwecke, für die über mehrere Jahre oder gar Jahrzehnte ein Finanzbedarf besteht. Sondervermögen müssen per Gesetz eingerichtet werden und aufgrund der bestehenden Schuldenbremse müssen sie zusätzlich ins Grundgesetz geschrieben werden. Solche Sondervermögen gab es in der Vergangenheit bereits mehrere. Die letzten beiden stammen aus dem Jahr 2022. Da waren es 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr und 200 Milliarden Sondervermögen zur Bewältigung der hohen Energiepreise. 2021 sollten die Folgen der Flut über ein Sondervermögen behoben werden. 2020 die Folgen der Covid-Pandemie. Bereits 2008 gab es ein Sondervermögen im Rahmen der Finanzkrise. Neu sind Sondervermögen also nicht. Dabei kommen die bestehenden Sondervermögen aktuell auf einen Wert von 869 Milliarden Euro. Ich habe schon kurz erwähnt, dass Sondervermögen immer einem ganz bestimmten Zweck dienen. Auch wenn das 500 Milliarden Infrastruktursondervermögen noch nicht komplett ausdefiniert ist, stehen hier die folgenden Bereiche im Raum: Zivilschutz, Verkehr, Krankenhäuser, Energie, Bildung, Betreuung, Wissenschaft, Forschung und Digitalisierung. 100 Milliarden davon fließen auf jeden Fall in den Klimaschutz. Weitere 100 Milliarden, dieser insgesamt 500 Milliarden, sollen den Bundesländern und den Kommunen zugutekommen. Angelegt ist dieses Sondervermögen auf die kommenden 12 Jahre. Der zweite große Block bei den neuen Schulden sind die zusätzlichen Verteidigungsausgaben. Verteidigungsausgaben, die über 1% des Bruttoinlandsproduktes hinausgehen, sollen dabei an der Schuldenbremse vorbeigetätigt werden dürfen. Schauen wir uns gemeinsam an, was das von den Beträgen bedeutet. Aktuell lautet das Ziel der NATO-Staaten, jährlich 2% des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung auszugeben. Um dieses Ziel zu erfüllen, müsste dann das erste Prozent aus dem laufenden Bundeshaushalt finanziert werden, das zweite Prozent über zusätzliche Schulden. Bei einem Bruttoinlandsprodukt von zuletzt 4,3 Billionen Euro entspricht 1% 43 Milliarden Euro. Schreibt man das auf 12 Jahre fort, wären das zusätzliche 516 Milliarden Euro an Schulden. Bei einem Ansteigen des Bruttoinlandsproduktes noch mehr. Sollten sich die NATO-Staaten künftig verpflichten, 3% ihres Bruttoinlandsproduktes in Verteidigung zu investieren, dann würden diese 516 Milliarden Euro bereits in den nächsten 6 Jahren anfallen und würden auch hier bei einem Anstieg des Bruttoinlandsproduktes noch höher ausfallen. In der Summe sprechen wir also wohl über mindestens 1 Billion neue Schulden. 1 Billion, das ist eine Zahl mit 12 Nullen. Wie wird sich die deutsche Verschuldung dadurch verändern? Zuletzt lagen die Schulden Deutschlands bei knapp 2,5 Billionen Euro. Das entspricht etwa 63% des deutschen Bruttoinlandsproduktes. Von diesen 2,5 Billionen hält der Bund mit etwa 1,7 Billionen den größten Teil. 0,6 Billionen entfallen auf die Bundesländer, der Rest auf Kommunen und Sozialversicherung. Bezogen auf die Höhe des aktuellen Bruttoinlandsproduktes würden zusätzliche Schulden von 1 Billion Euro die Schuldenquote um 23% erhöhen. Dann läge sie bei 86%. So einfach ist die Rechnung aber nicht, denn das deutsche Bruttoinlandsprodukt wird sich in den kommenden Jahren verändern. Durch Inflation und im Idealfall durch ein positives, reales Wirtschaftswachstum. Beide Faktoren würden das Bruttoinlandsprodukt erhöhen und die Schuldenquote entsprechend wieder senken. Umgekehrt gibt es aber auch Faktoren, die die Schuldenquote weiter nach oben treiben könnten. Für das Jahr 2025 sieht der vorläufige Bundeshaushalt eine Nettokreditaufnahme von 50 Milliarden Euro vor. Das ist gut 1% des BIP. Und auch für die Jahre bis 2028 sehen die Finanzpläne weitere jährliche Nettokreditaufnahmen vor. Dazu kommt, dass auf die neuen Schulden Zinsen gezahlt werden müssen. Die Umlaufrendite, also die durchschnittliche Rendite aller deutschen Bundesanleihen, liegt aktuell bei 2,7%. Würde eine zusätzliche Billion zu diesem Zins finanziert, dann wären das ab dem Zeitpunkt, ab dem alle Kredite aufgenommen sind, Zinszahlungen von 27,3 Milliarden Euro pro Jahr. Bezogen auf das aktuelle Bruttoinlandsprodukt wären das weitere 0,6% pro Jahr. Die zukünftigen Zinsen sind auch der Punkt, an dem der Bundesrechnungshof eine Warnung an den Haushaltsausschuss des Bundestages geschrieben hat. Wörtlich heißt es hier: Die Gesetzesentwürfe verstärken die Verschuldungsdynamik des Bundes noch einmal deutlich. 2024 lagen die Zinsausgaben des Bundes für die ausstehenden Anleihen bei 37,4 Milliarden Euro. Und auch unabhängig von neuen Schulden könnte dieser Betrag in den nächsten Jahren ansteigen. Vor 10 Jahren konnten 10-jährige Bundesanleihen noch zu einem Zins von 0,3% begeben werden. Für die Prolongation fallen jetzt Zinsen von 2,9% an. Das ist ein Unterschied von 2,6%. 5-jährige Bundesanleihen wurden vor 5 Jahren, zu Covid-Zeiten, mit einer Rendite von minus 0,7% emittiert. Jetzt stehen wir hier bei plus 2,5%. Das sind 3,2% mehr. Unterstellen wir kurz, dass die Zinsen auf dem aktuellen Niveau verharren. Ohne weiteren Anstieg, aber auch ohne Rückgang. Dann würden langfristig jährlich Zinsausgaben fällig, die beim 1,5-fachen der für 2025 veranschlagten Zinsausgaben liegen. Neue Schulden nicht eingerechnet. Sie hören es hier raus. Die Szenarien bezüglich der Entwicklung von Wirtschaft, Inflation und Zinsen sind vielfältig. Entsprechend weit gehen auch die Berechnungen der Wirtschaftswissenschaftler zum zukünftigen deutschen Schuldenstand auseinander. Die Ratingagentur Scope geht davon aus, dass der deutsche Schuldenstand von aktuell 63% des BIP bis 2029 auf 72% steigen wird. Dabei erwartet Scope explizit, dass die Verschuldung unter der bisherigen deutschen Rekordmarke von 80% aus der Zeit der Finanzkrise bleiben wird. In diesem Szenario sieht Scope auch das AAA-Rating der Bundesrepublik nicht in Gefahr. Andere erwarten dagegen stärkere Anstiege. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, sieht in 10 Jahren eine Schuldenquote von 90%. Der Finanzwissenschaftler Friedrich Heinemann vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung glaubt, dass Deutschland im Jahr 2034 die Marke von 100% überschreiten könnte. Hier sei kurz angemerkt, dass Kenneth Rogoff und Carmen Reinhardt im Jahr 2010 in einer Studie gezeigt haben, dass Verschuldungsgrade von mehr als 90% das Wachstum schädigen. Veronika Grimm, Mitglied der Wirtschaftsweisen, sagt zu den Schuldenplänen: Wir bringen unsere europäischen Nachbarn und die Tragfähigkeit der Staatsfinanzen in der EU in die Bredouille. Der durchschnittliche Schuldenstand in der Eurozone liegt aktuell bei knapp 90%. Der wird sich auch durch die zusätzlichen deutschen Schulden nach oben verschieben. Und Deutschland wird sich dem neuen Durchschnitt ein gutes Stück weit annähern. Erinnern wir uns an die EU-Konvergenzkriterien, besser bekannt als Maastricht-Kriterien, die mit der Einführung des Euro beschlossen wurden. Diese Kriterien begrenzen die Schulden eines jeden Euro-Staates auf 60%. Jetzt gibt es auf der EU-Ebene allerdings bereits Pläne, Verteidigungsausgaben aus dieser Grenze herauszurechnen. Nichtsdestotrotz wird sich, nach Ländern wie Frankreich, in Zukunft wohl auch Deutschland weit von der 60%-Grenze entfernen. Und dabei sind die deutschen Schuldenpläne nicht isoliert. Die EU möchte noch in diesem Jahr Anleihen im Volumen von 150 Milliarden Euro für die gemeinsame Verteidigung begeben. Die Auswirkungen auf die Zinsen sind schon jetzt enorm. Am 5. März sind die Zinsen zehnjähriger Bundesanleihen an nur einem Tag um 0,3% angestiegen. Ein Anstieg um 0,3% mag für viele moderat klingen. Am Rentenmarkt sind das aber Welten. Denn einen so großen Eintagesanstieg, den gab es zuvor nur ein einziges Mal in der Geschichte des wiedervereinigten Deutschlands. Und das war im Jahr 1990. Eine Woche später hat die Bundesrepublik Deutschland im Rahmen einer Auktion zehnjährige Bundesanleihen im Volumen von 3,5 Milliarden Euro verkauft. Und dafür musste Deutschland eine Rendite von 2,92% bieten. So hohe Zinsen musste Deutschland zuletzt im Jahr 2011, also vor 14 Jahren, bieten. Und im Schatten Deutschlands steigen bereits die Zinsen weiterer Euro-Staaten an. Frankreich zahlt für zehnjährige Anleihen mit in der Spitze gut 3,6% ebenfalls so hohe Zinsen wie zuletzt im Jahr 2011. An einem Punkt sehen wir aber noch keine Auswirkung. Die CDS-Prämie, also die Prämie, die zur Absicherung gegen einen Ausfall deutscher Bundesanleihen gezahlt werden muss, hat sich kaum verändert. Einen deutschen Zahlungsausfall fürchten Anlegerinnen und Anleger, also auch mit deutlich höheren Schulden, noch lange nicht. Wie es bei Schulden und Zinsen weitergeht, das werde ich für Sie beobachten. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und machen Sie es gut.
Die im Podcast #Volatility veröffentlichten Inhalte erfolgen zu allgemeinen Informationszwecken. Es handelt sich nicht um eine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.